Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, bonjour und buenos dias. Wo auch immer auf der Welt ihr gerade diesen Fußball-Podcast hört. Wobei, eigentlich ist es mittlerweile viel mehr als ein Fußball-Podcast. Es ist ein Papa-Podcast, ein Comedy-Podcast, ein Garten-Podcast und auch für alle Freunde der Ornithologen ist etwas dabei. Ich bin Chantal und ich sorge Woche für Woche dafür, dass ihr das, was Ossi und Wolf im Podcast diskutieren, auch auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen bekommt. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Eine Halbzeit mit... Der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Das war die bezaubernde Chantal.
Ja, aber wirklich bezaubernd. Das ist wirklich bezaubernd. Also die muss man häufiger in die Show, weil sehr schöne Stimme.
Sehr schöne Stimme.
Ich hab die, glaube ich, auch noch nie gesehen.
Doch, hast du schon.
Die und das ist jetzt nicht, weil ich mich nicht für meine Mitmenschen interessiere.
Da muss ich dich korrigieren. Erstmal herzlich.
Ich habe sie schon gesagt. Erstmal, ich kenne sie gut.
Mit deinen Fingern. Erstmal herzlich willkommen.
Ich komm noch mal rein. Ja. Ach, Chantal war das. Die hat auch eine tolle Radiostimme, finde ich.
Großartig. Erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einer Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Ich sitze in meinem...
Ich bin Wolfuß. Hier ist Wolfuß. Hallo.
Hallo, das
ist Ich bin
ist
vollkommen Wolfuß. Überdreht. Vielleicht merkt man's. Vielleicht auch nicht. Es geht mir gut. Einer.
Die Frage ist, woran liegt's, Wolf?
Ja, ich auch nicht. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Mein Leben ist... Life is a roller coaster. Also meins im Moment.
Mir wurde zugezwitschert, dass dein Motto aktuell lautet: lange Tage, kurze Nächte.
Ja, so ist es. Und Vollgas mit der bezahlten Lambo auf der linken Spur. Das ist, hoffentlich ist bald Weihnachten.
Falls ihr es nebenbei klopfen, bohren oder sonstiges Hämmern hört, auch ich lebe aktuell noch auf einer, mein Leben ist auf einer Baustelle, wie bei Wolf. Nee, tatsächlich, wir sind eingezogen ins neue Haus. Es sind allerdings noch nicht alle Sachen tatsächlich angebracht an Wänden und Schränken und so weiter. Und ich hatte darum gebeten, 45 Minuten, vielleicht 47 Minuten dieses Tages zu blocken für die Aufnahme eines Podcasts. Es wurde genickt.
Für eine bohrfreie Sequenz.
Genau, bohrfreie Sequenz. Und
ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Dann macht er in der Mittagspause, machen wir in der Mittagspause, dann wird ihn gebohrt.
Und es ging los, zack, es wurde gebohrt, jetzt wird gerade aktuell gehämmert. Also falls ihr nebenbei ein paar Geräusche hören solltet, bitte nicht übel nehmen. Erst nochmal einmal vielen Dank an Chantal. Und um aufzuklären, Wolf, Chantal war dabei nach unserem legendären Tennismatch, haben wir...
Weiß ich doch.
Weißt du
weiß
schon?
Ich doch.
Ja,
das weiß ich doch.
Ich wollte sagen.
Sag mal.
Eine der guten Seelen unseres Verlags, unseres Podcasts. Ja. Sehr kreativ, sehr, wie man hört, Radiostimme. Ich bin dabei. Also Chantal.
Radiostimme, Fernsehgesicht, muss man sagen.
Falls,
also die Dame bringt alles mit. Ja.
Falls du auf die Idee kommen solltest, irgendwann einen eigenen Podcast aufzunehmen, unsere Unterstützung hast du auf jeden Fall.
Ja.
Wolf, wie ist es dir ergangen als in den ersten Wochen als zweifacher Vater? Das Einzige, was ich dir vorwegnehmen kann, ist, was man mir gesagt hat, vor der Niederkunft des ersten Kindes. Eins ist keins. Zwei?
Ja, also zwei sind halt, ist doppelter Spaß. Es ist eine Stunde zusammenhängender Schlaf, ist der absoluter Luxus. Das muss man sagen. Ich nehme es hin und ich trage es mit Demut und ich freue mich. Ich freue mich über, über Nächte, die immer wieder unterbrochen werden von etwas ganz Kleinem Süßen.
Lass uns und mal teilhaben.
Auch von einem etwas Größeren Süßen. Ja, es ist halt einfach so. Also da bin ich jetzt nicht der Erste und ich bin auch nicht der Letzte. Ja. Und es haben auch ganz andere Leute geschafft, deshalb bin ich weit davon entfernt zu klagen. Aber wenn du mich fragst, wenn mir im Moment einer 3 Stunden zusammenhängenden Schlaf bietet, schlage ich ein.
Würdest du nehmen?
Würde viel Geld dafür bezahlen, ja. Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur, dass die Kleine auf der Welt ist und die etwas Größere auch noch relativ klein ist, also nur 2,5 Jahre älter. die sich im Übrigen hervorragend verstehen. Das hat das gut funktioniert.
Das ist wichtig.
Ob das jetzt mit unser beider zu tun hat oder ob es einfach Glück ist, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es ist von der Seite alles ruhig. Was wollte ich jetzt sagen?
Es ging grundsätzlich um deinen Gemütszustand. Wie man merkt, ja, ist Wolfuß angeschlagen, angenockt.
Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich mitten in der Buchpromo stecke, wo auch im Halbstundentakt Termine aufschlagen und es wird noch Fußball gespielt.
Wir sind ein Fußball-Podcast.
In dieser Woche Atletico Madrid gegen Bayern München und Başakşehir hier gegen RB Leipzig.
Ich hab dich das erste Mal wahrgenommen. Ich habe Gladbach geschaut, von Berufswegen, aber auch privat, sowohl als auch. Und danach dann rübergesäppt und da habe ich gesehen, wie du gerade mit Hansi Flick das Interview geführt hast nach dem Spielende und über die Bayern Youngster gesprochen hast. Durchaus
gutes Interview, würdest du sagen.
Was Flick gesagt hat, fand ich gut.
Naja, klar, ich habe das mit meinen knallharten Fragen habe ich das provoziert.
Nein, aber sind.
Das ist ja die Kunst.
Aber sind tatsächlich ein paar gute Jungs, die Bayern dann auch in der Kiste hat, oder? Also,
ja, absolut, absolut. Ich fand es auch toll, dass Hansi Flick einfach den Mut hatte, die Jungen da mal reinzuschmeißen, jetzt mal ohne Rücksicht aufs Ergebnis. Am Ende ist es doch so, dass der alte Müller in An- und Abführung dann doch wieder den entscheidenden Einfluss hat auf das Bayern-Spiel. Aber das mag den einen oder anderen überraschen, aber eben auch, mich hat es jetzt nicht wirklich verwundert, weil er eigentlich eine tragende Säule ist der Bayern im Moment mit diesem Tor und mit seiner Leistung nach seiner Einwechslung dann auch unterstrichen. Und ich finde, Musiala wird eine Kanone.
Wie eine Rakete,
und, ja. Und bei allen anderen musst du warten, wie sie wachsen. Und Hansi Flick hat die ersten Zeichen gesendet, dass er sie wachsen lässt. Und das kann den Bayern nur gut tun auf Sicht.
Ist ja auch nicht selbstverständlich bei Bayern. Also in den vergangenen Jahren wenig aus dem eigenen Nachwuchs gekommen, ist, glaube ich, auch so ein internes Thema, was im Club, sag mal, nicht so gut aufgestoßen ist, sodass man da auch ein bisschen wieder was ändern wollte. Und jetzt zeigt sich zumindest, dass sie den einen oder anderen haben. Beim BVB wird sich jetzt möglicherweise der ein oder andere in diesem jungen Alter zeigen müssen, weil Erling Haaland bis Jahresende mindestens ausfällt. Mats Hummels auch verletzt. Für den BVB natürlich ein herber Rückschlag in den Wochen jetzt bis Weihnachten. Glaubst du, dass das Favre Moukoko jetzt schon bereit ist zu zünden oder wird er es erstmal anders ausgleichen?
Also ich glaube, dass er ihn behutsam, aufbaut. Vielleicht kommt es irgendwann zu einer Situation, wo Moukoko, und das ist ihm ja durchaus zuzutrauen, dann zwei Tore in einem Spiel, also irgendwie so ein Riesen Bam zündet. Dass der Druck dann einfach auch zu groß wird für Favre und er muss ihn dann bringen. Aber wenn das so läuft wie bisher, wird er hier mal 20 Minuten, da mal ein Viertelstündchen, da mal eine halbe Stunde. Ich vermute fast, dass es noch einen Moment dauern wird, bis er ihn wirklich von Anfang an.
Ja, würde ich unterschreiben. Der Druck ist Favre zu groß geworden im Interview mit deinem Kollegen Patrick Wasserzieher. Was war denn da los? Ja. Ist er geflüchtet?
Ja, ich glaube, dass es eher ein sprachliches Problem war, weil er tatsächlich dachte, es sollte um das Spiel gegen den 1. FC Köln nochmal gehen.
Ging's ja auch.
Und da hat man ihn gepiekst. Ja, in Wahrheit ging es ja um die Entwicklung.
Ja.
Also was ist in den 3-4 Tagen passiert, was war besser im Vergleich zu, weil er ja sehr kritisch war nach dem Köln-Spiel, sehr offen und sehr kritisch, wie ich fand, untypisch für Favre.
Achso, du meinst Favre, nicht Wasserzieher.
Ja, okay. Ja, war Wasserzieher gewohnt kritisch, ja. ich fand das eine vollkommen nachvollziehbare Frage, weil das Köln-Spiel einfach viele, viele, auch gerade kritische Nachfragen aufgeworfen hat. Die sich die Dortmunder ja auch selbst gestellt haben. Und deshalb ist beim Wort Köln ist Favre, hat Favre direkt durchgezogen.
Das heißt, als ehemaliger Gladbacher verziehen. War sein letztes Spiel übrigens auch für Borussia.
Damals.
Ja. Danach hat er den Sack gehauen nach dem Derby. Ja. Ja.
Stimmt.
Aber das wird wahrscheinlich nicht der Grund gewesen sein, da bin ich bei dir.
Und er hat's ja dann auch ehrlich beantwortet. Also das hat ja dann auch nochmal gezeigt, dass diese Niederlage gegen Köln auch für ihn persönlich schmerzhaft war.
Ja.
Sonst spricht er ja immer wieder junge Mannschaft und da gibt es Rückschläge und das ist ganz klar.
Zeit.
Was das war. Wir brauchen Zeit. In Gladbach hat er immer wieder gesagt, wir haben unser Rückgrat verloren. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr hören. Hatte, glaube ich, nicht jedem Spieler gesagt, er hätte sein Rückgrat verloren.
Ja, stimmt.
Da habe ich mir nur gedacht, der arme Mann. Ja,
wie viele Rückräder? Das Fahrer ist der Mann mit den meisten Rückrädern auf der Welt. 17 Rückräder, ja.
In dem Fall kam es halt wirklich aus der kalten Hose. Also Köln war dieser Sieg nicht zuzutrauen vorher. Dortmund war diese Niederlage nicht zuzutrauen vorher. Am Ende ist es dann doch so gekommen. Große Probleme mit kleinen Gegnern.
Es war witzig. Ich hab an dem Tag WDR 2 gehört im Radio, ja, mein Heimatsender logischerweise. Da können die Fans immer vorher abstimmen über die Westclubs, also wie die Spiele der Westclubs ausgehen. Und dann geben sie kurz vor Anpfiff geben sie dann immer bekannt, so und so viel Prozent setzen, ne, auf den Sieg von. Und es war tatsächlich bei Dortmund-Köln waren es 0%, die auf einen Sieg des ersten. Das gab's noch nie. Es war immer so 1 oder 2 oder 5%, das war eigentlich immer. Es waren 0%, die auf diesen Sieg gesetzt haben. Und wie du gesagt hast, ne, Favre ist selten danach auch in der PK oder in den Interviews mal so, dass er auf die Mannschaft einnagelt, hat er in dem Fall auch nicht getan, aber er war sehr kritisch. Man hat gemerkt, es hat ihn richtig getroffen und dafür kenne ich ihn auch lang genug, dass er, wenn er darauf immer wieder angesprochen wird, dann genau wie du sagst, er hört das Wort und dann gehen bei ihm die Alarmglocken an und dann denkt er...
Ja, sag mal, Moment, ja. Wir wollen nicht über das Köln-Spiel reden, sondern über die Entwicklung wollen wir reden. Über den Prozess.
Das hört er dann schon nicht mehr. Gestern,
da ist er aber schon weg. Da war er schon im Orbit.
Da war er in der Kabine schon.
In der Erdumlaufbahn war er da schon.
Ja. Also es wird tatsächlich eine Herausforderung, ne? Also Haaland und Hummels jetzt zu ersetzen, auch wenn der Kader mittlerweile auch in der Breite, finde ich, sehr gut aufgestellt ist.
Finde ich auch.
Es sind zwei Ausfälle, die jetzt schon aus dem obersten Regal sind.
Ja, aber eigentlich muss der Kader stark genug sein, um das zu kompensieren. Ehrlicherweise.
Ich sehe es bei Haaland dramatischer als bei Hummels, ehrlicherweise. Weil jemand, der so regelmäßig trifft in der Konstanz, den hat der BVB meiner Meinung nach nicht. Oder wen siehst du da am ehesten?
Ja, aber die haben ja immer wieder Phasen gehabt, wo sie dann auch mal auf Haaland verzichtet haben. Und dann hat halt Brandt vorne gespielt oder Reus vorne gespielt.
Aber 7-8 Spiele ist natürlich...
Ja, natürlich. Aber es hat ja auch Zeiten gegeben, wo Dortmund auch nicht unerfolgreich war, wo Haaland eben noch nicht da war oder eben mal pausieren musste.
Wo er noch nicht geboren war.
Da hat es... Michael Zorc hat da viel... Nobby Dickel haben da viel übernommen in der Zeit, als er noch nicht geboren war. Aber das ist... ich lasse da erstmal keine Ausreden gelten, weil der Kader einfach qualitativ zu hochwertig besetzt ist. Mhm. Meiner Meinung nach. Und Lucien Favre macht das lang genug, um Alternativen zu finden. Er kann ja im Zweifel auch Sancho vorne reinstellen. Klar. Oder er stellt Reiner vorne rein.
Oder Reus oder Brandt.
Oder Reus. Also oder es Hazard. Gibt ja nur wahrhaftig genug. Ja. Also er hat halt keinen klassischen Neuner, aber er hat natürlich Möglichkeiten, den zu ersetzen.
Definitiv.
Das wird schon funktionieren.
Das hat sich ja ein bisschen geändert, auch in den vergangenen Jahren. Dortmund hatte dieses Problem vor 2-3 Jahren, würde ich sagen, dass da ein krasser Abfall war, so nach Spieler Nummer 13, 14, fand ich.
Ja.
Das haben sie jetzt nicht mehr. Sie haben jetzt wirklich,
finde ich auch. Ja. Also da haben sie ja wirklich enorm aufgeschüttet. Und die Qualität in der Breite finde ich total verbessert. Die spielen jetzt am Wochenende in Frankfurt, glaube ich, ne?
Ja, richtig.
So, also Frankfurt ist auch
unbequem.
Mit Haaland ein unbequemer und sehr komplizierter Gegner.
Ja, definitiv.
Also jetzt da im Vorfeld schon nach Ausreden und Ausflüchten zu suchen, hielte ich für falsch.
Wie, wie siehst du das Thema um, also weil wir jetzt gerade bei Frankfurt sind, ne? Es gibt ja aktuell ein bisschen ist gut, es gibt ordentlich Wirbel um die DFB-Pokalpartie von Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, die am 23. Dezember stattfinden soll. Der FC Bayern, ja. Vielleicht kurz der Hintergrund, der FC Bayern hat sein Pokalspiel bei Holstein Kiel verlegt bekommen aufgrund der hohen Belastung der Nationalspieler durch die Champions League und so weiter und so weiter. Leverkusen hat jetzt gesagt, hallo, dann dürfen wir das auch. Wir haben auch Europa League gespielt. Wir spielen am 19. Dezember selber noch gegen die Bayern und können dann, Bayern kann natürlich da alles raushauen und wir haben 4 Tage später noch ein Pokalspiel gegen Frankfurt. Warum wird uns das nicht auch verlegt? Und da ist jetzt mittlerweile die sind beim Bundesgericht und die Entscheidung fällt jetzt, vielleicht werden wir sogar überholt von der Entscheidung, aber unabhängig davon, es hat schon ein gewisses Geschmäckle, ne? Also ich kann die Aufregung der Leverkusener kann ich schon verstehen.
Ja, finde ich auch. Also wie kommt's dazu? Ich habe das eher so im Vorbeirauschen mitbekommen, dass Bayern gegen oder Holstein Kiel gegen Bayern verlegt wird. Da war dann meine erste Frage, warum? Ist da Weltpokal? Spielen die über die Feiertage Weltpokal meinetwegen? Oder
kann ja sein.
Das wäre nachvollziehbar. Aber so sehe ich es nicht. Dann kommt die Argumentation, na, Aushängeschild des deutschen Fußballs und viel geleistet und viel gespielt. Aber dass Leverkusen dann auf den Zug draufspringen will, kann ich schon nachvollziehen. Und ich verstehe die Argumentation dann nicht, warum das Leverkusen nicht auch gewährt wird.
Genau.
Also theoretisch hätte man ja auch grundsätzlich sagen können, lass uns doch die Pokalrunde en bloc im Januar spielen. Dann haben wir Weihnachten ein bisschen entlüftet.
Ja.
Deshalb hat man dann wahrscheinlich gedacht, komm, die Kneipen und so weiter sind eh zu, dann lass uns Fußball spielen. Aber wenn jetzt natürlich einer nach dem anderen kommt und sagt, für uns schwierig, weil Belastung, ja, dann ist das ein Argument, dass wenn du einmal zulässt, auch in der breiten Masse zulassen musst.
Absolut. Und da Leverkusen ja auch noch in der Europa League im Einsatz war, im Sommer, bei dem Turnier auch mit im Wettbewerb war, danach jetzt wieder im Wettbewerb ist, also auch da genauso viele Spiele gehabt hat, wie die Bayern jetzt in der aktuell laufenden Saison, bis auf den Supercup, glaube ich, logischerweise, den hat Bayern das ein Spiel mehr. Und sie spielen am 19., kommt zum direkten Aufeinandertreffen der beiden noch in der Bundesliga. Da muss ich sagen, kann ich das verstehen. Und was halt für mich wieder so, da kommen wir vielleicht gleich auch noch, also ganz sicher kommen wir da noch zu, ist dieses Geschmäckle der Mauschelei der Vetternwirtschaft. Weil ich habe mal geguckt, mir ist dann sofort diese Aussage von Karl-Heinz Rummenigge in den Kopf gekommen, der sich ja in den vergangenen Monaten durchaus auch kritisch gegenüber dem DFB und dem Präsidenten Fritz Keller gezeigt hat. Du erinnerst dich, als es zum Beispiel darum ging, dass Keller diesen 5-Punkte-Plan angestoßen hat, den Rummenigge, ja, wo er sich so ein bisschen lustig gemacht hat, so nach dem Motto, ja, jetzt da einen Salary Cap einzuführen, das haben schon andere probiert und ne, unrealistisch und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich mal geguckt, am 11.11. an Karneval kam die Aussage von Karl Rummenigge, der gesagt hat, wir unterstützen Herrn Keller da auf dem Weg total, den er eingeschlagen hat, wo ich schon etwas verwundert war. Und zwei Tage später kam es dann zu dieser Pokalentscheidung. Ich will da jetzt gar nicht unken und sagen, dass es einen Zusammenhang gibt, sondern da möge sich doch jeder sein eigenes Urteil bilden. Aber man kennt es ja, oft gibt es da auch gewisse Zusammenhänge. Und wenn wir nachher über den DFB reden, wird sich da noch die ein oder andere Tür möglicherweise auftun, die da.
Ja.
Ne? Also, du weißt, was ich meine. Es ist schon. Oder?
Ja, das ist das Hochamt der Sportdiplomatie.
Ja.
Da stecke ich nicht so sehr drin wie du. Aber So wie du es mir erläuterst, klingt es zumindest nicht komplett unschlüssig.
Genau, genau so ist es, ja. Ja, vielleicht um da mal weiterzumachen, beim DFB ist ja auch in seit unserem vergangenen Podcast einiges passiert. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Normalerweise sollte es morgen im Rahmen der DFB-Präsidiumssitzung um die Zukunft von Jogi Löw gehen. Hoppla die Hopp, Polter die Polter, treffen sie sich am Montag in Frankfurt. Jogi fährt vor. Eine Stunde wird in der Bibliothek geschmaust und danach reitet er wieder vom Hof und ist Bundestrainer auf alle Zeit. Nein, jetzt leicht übertrieben und ironisch natürlich, aber es ging relativ schnell. Es ging dann auch relativ intensiv zur Sache hinter den Kulissen offenbar. Fakt ist, Jogi Löw hat am Ende den vielleicht wichtigsten Sieg seit dem WM-Titel davongetragen, denn er ist der große Gewinner. Über ihn spricht jetzt eigentlich schon keiner mehr, weil jetzt hauen sie sich auf anderer Ebene die Köpfe ein. Ja, also ich habe es auch kommentiert und bin nach wie vor der Meinung, auch wenn das nicht jedem gefällt, wir haben es ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Social-mäßig nochmal, Dank an Chantal übrigens nochmal für die wunderschöne Grafik, die sie gebaut hat, mit uns beiden in den Köpfen von, ich glaube, es waren Joachim Löw und Jürgen Klinsmann damals. Ja. Sehr, sehr schöne Fotomontage. Bin ich der Meinung, dass es einfach momentan keine Alternative gab zu Joachim Löw und dass es der Zeitpunkt auch nicht gewesen wäre. Du hast es ja auch schon mehrfach angedeutet. Von daher finde ich die Entscheidung erstmal grundsätzlich richtig. Wie es dann dazu kam und was das jetzt wieder im Umkehrschluss bedeutet, da hängen dann wieder andere Sachen dran.
Hm. Ja. Ja, ja. Was soll ich jetzt noch dazu sagen?
Ja, ich habe sehr weit ausgeholt, aber...
Du hast sehr weit ausgeholt und hast im Prinzip alles mitgenommen. Also ich habe alle Neune gekegelt, sozusagen. Ja, also es ist zu Jogi Löw ist, denke ich, alles gesagt. Ich war auch sehr überrascht, dass es dann so schnell geht. Aber der DFB ist durchaus für Überraschungen gut. dementsprechend... haben die gut gegessen, haben sich in die Augen geguckt und haben gesagt, wir machen's. Wir sind weiterhin bereit dazu, das gemeinsam durchzustehen. Und dann müssen sie sich, und das ist auch klar, nach der Europameisterschaft jedweder Form der Kritik stellen. Und vielleicht stehen alle da und sagen, Mensch, guck mal, das ist aber toll, wie der DFB damals entschieden hat, genau richtig, sich nicht beeinflussen lassen von einem etwas negativeren Bild der Öffentlichkeit, sondern klare Kante gezogen, für klare Verhältnisse gesorgt und jetzt stehen wir hier, sind Europameister und liegen uns in den Armen und überlegen uns noch, ob wir in Berlin die Promenade lang fahren im offenen Bus und uns dann vor dem Reichstagsgebäude feiern lassen. Ob man es wieder darf, steht da noch auf einem ganz anderen Blatt.
Oder gehen wir in Frankfurt auf
den oder es gibt halt eine richtige mediale Links-Rechts-Kombination für ein Ausscheiden in der Gruppenphase und dann müssen sie sich dem genauso stellen. Also am Ende, das ist ja im Fußball so, wird an Ergebnissen gemessen und letztlich auch abgerechnet.
Was ich halt so ein bisschen hanebüchen fand, ist den Vorschlag, den Fritz Keller dann Jogi Löw unterbreitet hat. Ich glaube, damit wollte er so ein bisschen, wie soll man sagen, die Wogen glätten oder hat gehofft, die Wogen glätten zu können, wenn Jogi auf seinen Vorschlag eingegangen wäre, nämlich zu sagen, pass auf Jogi, du kannst ihn besser nachmachen, ich kann es nicht so gut. Pass auf Jogi, du hast zwar noch Vertrag bis 2022, aber wie wäre es denn, wenn wir den einfach verkürzen und wir machen nach der EM Feierabend? Und dann hat Jogi kurz überlegt und hat gesagt, warum?
Ja. Warum? Und schnitzt sich von seinem Kalbsbäckchen noch was ab? Ja.
Ja, ich meine.
Führt die Gabel zum Mund, überlegt kurz und sagt:
Nö.
Warum? Hab ich jetzt nicht verstanden.
Schon auch.
Fritz, erläutert es mir doch mal bitte.
Ja. Das ist schon auch irgendwie komisch. Es wäre tatsächlich, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung hätte das eine Erfolgsgeschichte werden können, dass man gesagt hätte, okay, beide sind einen Schritt aufeinander zugegangen, wir machen weiter, aber nur bis nach der EM. Ich glaube ja ohnehin, dass es nach der EM, egal wie sie denn ausgehen wird, auseinandergehen wird. Aber die Idee von Fritz Keller war vielleicht bei allem Respekt ein bisschen naiv. Weil ich glaube, wer Jogi kennt, der wird gesagt, also brennt er jetzt? Also warum soll ich jetzt freiwillig meinen Vertrag? Also dann schmeiß mich halt raus. Ne? Dann find mich ab.
Ja, aber du weißt doch, wie sowas geht. Da sitzt du da zusammen, hast du gerade, wird nochmal nachgefragt, es werden nochmal handgeschabte Spätzle nachgeordert, es wird nochmal vom besten Roten gereicht und man sitzt so zusammen und kommt auf die dollsten Ideen. Und dann kommt so ein Nassforscher-Vorstoß, er wird abgelehnt, wenig überraschend. Und dann, ja, also, aha, dann machen wir es nicht, dann können wir jetzt mit dem Sorbet weitermachen. So. Ja, und dann kommt ein kleines, leichtes Zitronensorbetchen und dann mal gucken, was sonst noch auf der Karte steht. Das ist ja, also, lass uns die Europameisterschaft abwarten und lass uns dann darüber sprechen, wie das Ergebnis ist. Darum geht's, also nur darum geht's.
Absolut.
Der Weg dorthin wird steinig und schwer. Das steht für mich außer Frage. Mal gucken, wie er in der Frage Hummels, Boateng, Müller sich über die Feiertage entscheidet, vielleicht umentscheiden muss. Was sonst noch für Ideen entstehen und dann gucken wir. Dann gucken wir, was im Sommer ist.
Wäre eine Idee für dich, ein Name, den ich kürzlich als deutschen Ibrahimovic tituliert
haben. Max Kruse. Ja. Max Kruse kommt jetzt wieder.
Ja, yeah. Du hast mich da ein bisschen belächelt, ob dieser gewagten Formulierung. Ja. Hier und da war jetzt zu lesen, er sei eine Option. Wie siehst du es?
Eine Option für die Nationalmannschaft? Ja. Also, wenn die, wie viel hat er jetzt ausprobiert? 50 oder 60?
Jogi!
Ja?
Über 100
jetzt, mittlerweile. Ja, nein, jetzt seit der Weltmeisterschaft.
Ja, nicht. Ja, dann kommst du wahrscheinlich in dem Bereich, ja.
Ja, 50, ja. 60. Also, warum nicht Max Kruse mal ausprobieren? Also, was spricht der? Ja, was spricht der?
Ach so, das meinst du jetzt ernst? Sorry, ich dachte, das wäre ein Witz.
Ja, ja, absolut. Also, spricht erstmal nichts dagegen. Weil wir sind ja, also, das wissen wir ja, in einer Phase des Probierens. Und ohne Zweifel ist Max Kruse oder gehört Max Kruse zu den besten deutschen Stürmern. So, das ist so. Oder zu den besten deutschen Stürmern in der Bundesliga. Kommt aufs Gleiche raus.
Kommt eigentlich so ziemlich aufs Gleiche raus.
Ja, also warum nicht? So, das ist es. Ich weiß, dass es da im zwischenmenschlich-sozialen Bereich gewisse Dissonanzen gab. die möglicherweise dagegen sprechen könnten. Aber jetzt rein sportlich, also kann man noch mal machen.
Total. Ich glaube nur, also zwei Sachen dazu. Ich fände es total charmant. Ich fände es auch cool, weil ich
glaube es nicht, dass es dazu kommt. Also das ist so. Aber erstmal sage ich, warum nicht?
Gut, da würde ich jetzt, wenn ich Thomas Müller wäre, zum Beispiel schon mal sagen, dann vielleicht erstmal ich. Möglicherweise.
Aber wenn du dich kategorisch gegen dieses Trio entscheidest, dann musst du ja irgendwann auch Alternativen suchen.
Gleichaltrige?
Und so wie du jetzt mal einen Jonas Hofmann mitgenommen hast und ausgetestet hast, also why not? Das ist ja jetzt eine Phase des Probierens. Und er hat ja jetzt einen Freibrief, einen Persilschein.
Den sogenannten.
Ja. Also dann klar. Und dann schießt er alles kaputt und dann sagst du, naja, bitte, habe ich doch gleich gesagt, der Max Kruse ist es. Der Osten hat doch gesagt, das ist der deutsche Ibrahimovic. Bumm, Schlagzeile.
Zack, oder?
Dann und zack.
Zack, zack. Ja. Kruse macht uns, schießt uns zum EM-Titel. Ja, ich sehe es schon vor mir. Vielleicht nicht Max Kruse, vielleicht nicht Deutschland und vielleicht auch nicht 2021, aber irgendwann wird irgendein Kruse, irgendeine Mannschaft zum EM-Titel schießen. Da bin ich sicher. Da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster und lege mich jetzt fest. Also ich fände es einerseits cool.
Nein, also wir machen Spaß. Ja, ne? Es ist nicht realistisch. Es ist nicht realistisch. Und nichtsdestotrotz finde ich, wenn wir über Max Kruse isoliert sprechen, er gehört zu den besten deutschen Stürmer. So, das ist so.
Und ich finde auch die Entwicklung, die er jetzt da bei Union genommen hat, eigentlich schon in Bremen, muss man sagen, ja. wo er ne, als Leader wirklich auch Verantwortung auf dem Platz übernommen hat und wo du das Gefühl ja. hattest, er nimmt da auch die Jungen mit und so. Der Oliver Runert hat das kürzlich bei euch im bei Sky 90 war es, glaube ich, relativ eindrücklich erzählt, so auch, wie er neben dem Platz ist. Man denkt ja immer, ja, man sieht den hier Shisha rauchen und am Pokertisch und ne, vergisst irgendwie 70.000 Euro im Taxi. Ja, auch das ist Max Kruse. Aber er sagt, sobald er das Trainingsgelände bei uns betritt, ist das ein Vorbild. Ne? Der schnappt sich die Jungs in der Kabine, der ist immer Ansprechpartner, der tut was für einen Verein. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt nur da hinkommt, kickt und der Rest ist ihm egal. Also ich glaube, da hat man einen falschen Eindruck. Da ist er schon jemand, der im Laufe der Jahre da auch gelernt hat und auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe mir nochmal seine Aussagen angeguckt, als er zu Union gewechselt ist. Das war ja durchaus auch ein Transfer, mit dem jetzt nicht zwingend zu rechnen war. Das wird da auch neben der Stadt Berlin und seinen Vorzügen, die ihm vielleicht auch in die Karten spielen, wird das schon auch eine Rolle gespielt haben, dass da ein Club ist, wo er, glaube ich, dann diese exponierte Rolle, dass die ihm auch zugestanden wird, ne?
Ja, hundertprozentig. Und Union profitiert.
Ja.
Also, wenn wir mal so ein erstes Fazit dieser noch jungen Saison ziehen. Da gehört aber Union Berlin unbedingt zu den Gewinnern. Die sind Sechster im Moment und haben das auch Max Kruse zu verdanken und einer guten Personalpolitik. Ich würde es jetzt nicht nur auf Kruse kaprizieren, aber das ist für Union Berlin ein Ausnahmespieler. Das muss man sagen. Also einen Spieler dieser Qualität haben sie wahrscheinlich noch nie im Kader gehabt. Jetzt von Tusche mal abgesehen.
Ja.
Aber das ist einer, der diese Rolle erfüllt, weil er Identifikationsfigur ist, weil er vorweg geht, weil er auch Mensch ist außerhalb des Platzes, mit allem Respekt, das sei ihm auch zugestanden, aber weil er auch, was die Trainingsarbeit betrifft, vorneweg geht.
Genau so ist es. Und von daher bislang eine vorzügliche Geschichte für beide Seiten, würde ich sagen.
Ja.
Also definitiv. Bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube auch nicht daran, das wollte ich gerade noch sagen. Joachim Löw ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er jemand ist, der eine Rolle rückwärts macht. Das hat er bislang bei den Dreien nicht gemacht. Bei Kruse war es, glaube ich, noch endgültiger. Jeder wird sich erinnern, er hat damals eigentlich einen guten Auftakt sogar gehabt. Ich glaube, es war im Rahmen der USA-Reise, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hat, glaube ich, 3 oder 4 Länderspiele gemacht. Dann gab es ein Länderspiel in England, in London. Und dort hat er offenbar dann Damenbesuch auf dem Hotelzimmer gehabt. Was dann rauskam, ein Funktionär klopfte damals an die Tür und die Dame spazierte wieder raus. Sowas bleibt halt hängen und da muss man sagen, da ist dann Löw keiner, der dann da einfach einen Haken hintermacht und sagt, ja komm, jetzt spielt der Max aber gerade wieder gut, jetzt hole ich ihn zurück. Also da sagt er, pass auf, die Chance war da, die hast du dir selber vertan, Pech gehabt, tschüss. Also das muss man einfach so sagen. Das ist Jogi Löws Einstellung und das kann man gut oder schlecht finden oder konsequent oder wie auch immer nennen. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn Max Kruse nochmal, solange Löw da ist, das Trikot der Nationalmannschaft tragen würde. Also,
Ja, ich auch.
Ja.
Ich auch. Da kannst du noch so laut rufen nach dem deutschen Ibrahimovic. Das ist ein Vergleich, wo ich sage, ja, das ist vielleicht auch deine Boulevardvergangenheit.
Möglicherweise.
Ein Streich spielt, aber
Jetzt lass mich doch mal, ich bin ja auch ein Romantiker.
Ja, ja, ist ne? doch gut.
Fußballromantiker.
Ist doch gut. Ja, finde ich gut.
Immer gewesen.
Find
ich gut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was mit Romantik zu tun hat, wenn Messi zu unserem Scheich wechseln würde. Aber
eine wesentliche Erkenntnis dieses Kalenderjahres 2020 ist, der Scheich bleibt der Scheich. Und wenn es einen gibt, der Messi holen und bezahlen kann, dann ist es der Scheich.
Also du hältst es für tatsächlich nicht unrealistisch, dass Lionel Messi wieder gemeinsam mit Neymar auflaufen wird, nur ein paar hundert Kilometer weiter.
Absolut, absolut. Und wenn der Scheich dafür seinen Van Gogh verkaufen muss, dann macht er das.
Wer ist Van Gogh? Ist dieser Rechtsverteidiger, oder was? Der
ja. Ja, der hat ein bisschen Probleme im Ohr. Wir sind auch ein kultureller Podcast. Fällt mir jetzt gerade auf. Ist egal. Ist egal. Ja, und er muss ihn nicht mal verkaufen, weil er hat die Krise weitestgehend unbeschadet überstanden.
Der Scheich.
Der Scheich. Ja. Und kann das ganz entspannt machen. Hat also sein Beutelchen am Armgelenk, ums Armgelenk und sagt, komm, nimm dir raus, was du brauchst.
Der Beutel,
und dann
der Beutel
du, und dann,
ist aber relativ dann bist schwer, du, oder?
Und dann bist, aber der Beutel bleibt bei mir, ne?
Ja, das ist so auch so aus so Mittelalterfilmen, oder? So Ritterfilmen. Haben die da nicht immer diesen, so auf dem... So
ja, da waren aber dann keine Scheine drin, sondern Dukaten.
Gold-Dukaten. Apropos, Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal ganz kurz reingrätschen, Wolf, weil wir haben in der vergangenen Folge, ich hätte es nie gedacht, dass wir auch Fehler machen, aber es ist offenbar passiert.
Was haben wir gemacht?
Wir haben doch gesagt, du hast diesen wunderschönen Vergleich herbeigeholt mit den kleinen Figürchen, die immer kleiner werden.
Und
wir haben uns beide einig, dass es Babuschkas sind.
Nee, ich wusste es nicht. Du hast gesagt, es sind Babuschkas, dann habe ich es übernommen. In treuem Glauben, weil das der Chefredakteur immer recht
das
hat.
Das ist also, unfassbar.
Ich gebe gerne Fehler zu. Es war mir aber peinlich, als ich es gelesen habe, es war mir peinlich.
Es sind A, Matruschkas, das hat Wladimir uns gesagt. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, weil wir korrigieren unsere Fehler. Ich zumindest, Wolf offenbar nicht.
Nein, ich übernehme das gerne. Wenn es so heißt, dann heißt es jetzt.
Ja. Okay, wir sind abgewichen. Wir waren beim Scheich und den Dukaten. Die hießen aber wirklich so, ne? Dukatenesel gibt's auch. Die, ich habe doch keinen Dukatenesel zu Hause. Ja. Das hat mein Vater schon immer gesagt.
Mhm. Ja. Ich halte das für möglich. Ich halte das wirklich für möglich. Er spielt in Barcelona jetzt nicht seine beste Saison. Damit trete ich ihm nicht zu nahe. Barcelona spielt insgesamt nicht die beste Saison, die Zeichen stehen auf Trennung nach den Komplikationen, die es gab im Vorfeld dieser Saison zwischen Messi und dem Club. Die Frage ist, wer kann ihn bezahlen? Und im Moment gibt es einfach nicht viele, die das könnten. Also vielleicht viele, die es wollen.
Schalke?
Schalke zum Beispiel könnte es oder der Scheich.
Ja, aber sag mal, wie würdest du es Sport? Also, ich bin bei dir zu sagen, haben wir, glaube ich, damals, als wir dieses Messi-Spezial gemacht haben, schon mal drüber gesprochen. Es gibt überhaupt, du hast gesagt, glaube ich, es gibt maximal zwei, drei Clubs, wo es überhaupt. Bayern war dabei, City war dabei.
Bayern war nicht mal dabei. Also, es waren.
Doch, wir haben gesagt, Bayern könnte es, wenn sie wollen würden, würden sie aber niemals machen.
Also dann kommen wir vielleicht auf drei, vier, die es mit großer Kraftanstrengung machen könnten. Es aber nicht tun, weil es einfach zu wenig Perspektive hat. Aber man hat zum Beispiel gesehen bei Juventus Turin und Cristiano Ronaldo, das kann Sinn machen. Und zwar auch für die komplette Liga. Weil die komplette Serie A wurde durch diesen Transfer aufgewertet. Das ist so.
Finde ich. Also
hast du geklatscht gerade oder sind deine Bauarbeiter gerade aus dem
Gulli? Das waren Bauarbeiter, die gerade zufällig vorbeigekommen sind, haben die Aussage gehört und haben geklatscht.
Ja.
Nein, das stimmt total. Die Serie A hat durch den Transfer von Cristiano Ronaldo seitdem so einen Boost erlebt. Auch mit Spielern, die dort dann dahin gewechselt sind. Ne?
Ja. Die dann einfach sagen, also West McKennie ist ja nicht von Schalke zu Juventus Turin gewechselt, sondern er spielt jetzt mit Ronaldo. Also das hat einfach etwas Besonderes. Genauso wenig, wie du ja nicht zu Manchester City wechselst, sondern zu Pep Guardiola. Bei Klopp und Liverpool wechselst du zu beiden. Bei Real Madrid wechselst du immer zum Club. Bei Barcelona wechselst du ja auch, um mal mit Messi zu spielen. Ja. Das bist du noch da?
Ja, ja, ich nicke. Ich hab schon einen steifen Nacken.
Ich dachte, dass du gerade eben noch ein Zalando-Paket abzeichnen musst. So klang das jetzt gerade. Egal. Auch unter dem Aspekt würde es Sinn machen, weil die erste französische Liga durch diesen Wechsel profitieren würde, mehr als es getan hat durch den Wechsel von Neymar dorthin. Und ich glaube, dass Messi diese sportliche Herausforderung auch wegen Cristiano Ronaldo annehmen würde und auch ausfüllen würde. Weil bei Messi hat man immer gesagt, er ist der Fußballer, der im Moment einfach mit dem meisten Talent gesegnet ist. Cristiano Ronaldo hat er auch viel Talent, aber hat sich enorm an diesem Talent und mit diesem Talent gearbeitet und sich auch enorme Qualitäten noch zusätzlich erarbeitet, um diese Höhe zu erreichen von Lionel Messi. Ich glaube, dass ihn das immer noch ein bisschen sticht. Die Geschichte Messi-Barcelona scheint mir Stand jetzt auserzählt. Und deshalb würde ich es sehr, sehr gut finden, wenn er den Club nochmal wechseln würde, um dann, und er kann noch 2-3 Jahre auf Top-Level spielen, diese Herausforderung woanders nochmal suchen würde.
Also du meinst tatsächlich, den Aspekt habe ich noch gar nicht, von der Seite habe ich noch gar nicht betrachtet. Also du meinst, dass Messi auch nochmal, weil Ronaldo den Schritt gemacht hat, in eine andere Liga, das auch noch.
Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Weil es geht, wer ist der bessere Fußballer, wer ist der größere Fußballer? Also, Cristiano Ronaldo hat die Champions League gewonnen mit Real Madrid, hat die Champions League gewonnen mit Manchester United. Und Juve war ja sofort Mitfavorit, ja, um den Titel, ja, in dem Moment, als er dahin gewechselt ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Juve Champions League Sieg tauglich ist, aber man traut es ihnen grundsätzlich erstmal zu. Was natürlich damit zu tun hat, dass Cristiano Ronaldo dort spielt. Und das ist, glaube ich, wäre nochmal auch ein Wettkampf für Lionel Messi, der die Champions League mehrfach gewonnen hat mit dem FC Barcelona. Aber eben der Welt zu zeigen, dass er auch woanders noch Weltklasse ist und nicht nur im Schatten von Camp Nou funktioniert.
Zumal ja die Geschichte mit Barca, es wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn er diesen Club nie verlassen hätte. Aber die Dinge haben sich nun mal so entwickelt in den vergangenen Monaten. Ich glaube, wenn.
Ja, also nach dem, was vor dieser Saison war, halte ich es für ausgeschlossen, dass die Zusammenarbeit über den kommenden Sommer hinaus.
Das meine ich, aber hättest du das vor einem Jahr, hättest du das wahrscheinlich noch gesagt, nee, Messi wird natürlich bis an sein Karriereende bei Barca spielen. Wird den Club niemals verlassen haben und wird als ewiger Held in die Geschichte eingehen. Jetzt haben sich die Dinge so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Jetzt glaube ich auch, dass er nochmal irgendeinen anderen Schritt machen wird. Da kommen nicht viele in Frage. Dann sind wir beim Scheich und da sind wir in Paris und da sind wir natürlich bei Neymar, der jetzt auch nochmal sehr, sehr offensiv sich aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, ich würde mir nichts mehr wünschen, als noch einmal mit Messi zusammenzuspielen. Ja. Und dann ist natürlich PSG, die ohnehin schon letztes Jahr oder dieses Jahr im Finale waren, in der vergangenen Saison, mit Messi sicherlich sofort zum Topfavoriten auf den Titel auch in der Champions League werden würden. Und nichts anderes will der Scheich ja. Der will diesen Henkelpost. Ja, und wenn er jetzt Messi kriegen kann, ich glaube auch, das klingt für mich sehr nach einem der spektakulärsten Transfers überhaupt. Spannend wird es natürlich, was ist mit Tuchel, ne? Wird Tuchel dann auch der Trainer sein, der, also ich sag mal so, wenn ich mich in seine Lage versetze, wäre das vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, das kann nicht jeder Trainer von sich behaupten, Messi und Neymar trainiert zu haben.
Ja, definitiv, definitiv. Die Frage ist, ob sie ihn lassen, ne?
Genau.
Also das ist mit dem Scheich, glaube ich, ist der Kontakt nach wie vor nicht nur da, sondern auch gut.
Mit dem Scheich ist er gut.
Mit Sportdirektor Leonardo gibt es ein paar Überwerfungen.
Aber auch schon länger,
wie man hört. Das aber auch schon länger. Das kann ja auch durchaus ein fruchtbarer Dissens sein, in dem die zwei sich da bewegen. In Wahrheit kann es von uns beiden keiner ernsthaft beurteilen. Die Frage ist, hat Tuchel da Bock drauf? Aber wenn es darum geht, hat er Bock drauf oder nicht, ist Messi mit Sicherheit ein Argument zu sagen, ein Jahr, also das versuche ich jetzt auf jeden Fall nochmal, um dann auch sagen zu können, und Messi habe ich auch gehabt.
Also so gut kenne ich Tuchel. Ich glaube, in dem Moment wäre ihm Leonardo egal, wäre ihm wahrscheinlich auch der Club egal, wäre ihm der Scheich egal, wäre ihm die Kohle egal. Wenn ich Messi trainieren kann, wo, wann, bin dabei.
Ja, absolut. Weil du auch weißt, der ist noch in der Lage, nochmal 2-3 Jahre auf Top-Level abzuliefern.
Genau.
Also das ist jetzt nicht nur noch ein Abkassieren und Abschiedstour. Da ist es dann vielleicht eher der chinesische Scheich oder ein japanischer Scheich oder
die Emirate
oder Inter Miami mit David Robert Joseph Beckham. Ja. Möglich. Aber im Moment ist er, glaube ich, noch so, dass er die sportliche Herausforderung auf höchster Ebene sucht, eben auch wegen Cristiano Ronaldo. Und da geht es im Grunde darum, Paris Saint-Germain, Neymar, oder Manchester City, Guardiola.
Und Gündogan.
Vielleicht ist es für... Bitte?
Und Gündogan.
Und Gündogan, ja. Genau. Genau. Ja, also vielleicht ist sogar Frankreich noch ein bisschen attraktiver, weil er da im Liga-Alltag nicht volle Möhre gefordert ist. Mhm. Das ist in England ein bisschen anders. Wenn du da von den Kühlschränken von Crystal Palace oder von den Wolverhampton Wanderers gejagt wirst bei 2 Grad und Nieselregen.
Am zweiten Weihnachtstag.
Dann
um 12:30 Uhr.
Vielleicht ist es mir doch lieber, dann in Rennes oder in Bordeaux zu spielen. 90 Minuten, alle klatschen und freuen sich, dass ich da bin. Ja. Und keiner trachtet mir nach dem Leben.
Ja, ja, absolut. Ja.
Also vielleicht ist das ein Tick angenehmer. Und der Club erwartet halt von mir, dass ich dann die Champions League gewinne. Ich kann für nichts garantieren, aber ich kann sagen, dass ich alles versuche, auch in eigenem Interesse.
Und ich habe es schon, ein paar Mal habe ich das Ding schon in der Hand, auf dem Kopf und im Bett gehabt. So, ne?
Also, ja, 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 ja.
Wolf, wir sind schon wieder am Ende. Eine Sache würde ich gerne noch loswerden.
Ja.
In eigener Sache. Wir haben.
Ja.
Oh, da klingt aber ja, auch das
ja,
noch.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Auch
jetzt,
das noch.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt
Nein, wir haben tatsächlich ja eine gute Sache ins Leben gerufen, der du dich auch angeschlossen hast, nämlich GAPFAF, unser gemeinsames ja. Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. Freunde und unsere treuen Hörer werden das schon kennen. Wir haben uns mit verschiedenen Aktionen in den vergangenen, mittlerweile fast 2 Jahren für die Amateure stark gemacht, haben eine tolle Spendenaktion gemeinsam mit Simon Zoller, der auch Gast in unserem Podcast war, ins Leben gerufen, haben Amateurclubs geholfen, die durch Corona in Not geraten sind, und haben jetzt als Dank einen Adventskalender aufgesetzt.
Ja!
Und mit ganz, ganz vielen tollen Preisen gefüllt. Wer also mitmachen möchte, unter anderem auch dein Buch ist dabei, Wolf, signiert.
Ja. Ja. Zwei, ne?
Zwei,
das
zwei
ist, Da freue ich mich selber. Ganz viele, wenn ich das kurz sagen darf, mir geschrieben haben, wie sieht's aus mit signierten Büchern? Das ist natürlich schwierig, das umzusetzen. Wir werden irgendwann, wenn es wieder geht, auch wieder Lesungen starten. Da ist es natürlich dann möglich, aber der GAPFAF Adventskalender ist natürlich eine Möglichkeit, ein signiertes Buch vom Geisterball zu bekommen.
Zwei.
Und ich ein FIFA-Spiel packe ich auch noch rein.
Mega. Also
unterschreibe ich auch. Ich unterschreibe.
Also neben den Büchern von Wolf und dem signierten FIFA-Spiel gibt es tatsächlich sehr, sehr coole, tolle Preise. Wir haben gerade heute war das Türchen, glaube ich, ein DAZN-Abo, Jahresabo.
Jetzt sagen wir, außer dem signierten Geister und dem FIFA-Spiel nur tolle Preise.
Nein, es gibt wirklich coole Sachen zu gewinnen. Macht mit, tragt euch ein, www.gapfaf.de. Ihr müsst nur Supporter werden, ihr werdet automatisch Supporter, unterstützt damit auch noch eine gute Sache und könnt, wie gesagt, tolle Preise gewinnen. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bleibt gesund.
Und bleibt sportlich. Alles Gute. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.